Hallo, hier ist Mirko. Herzlich willkommen zu Sigma 2 Foxtrot. Ich bin heute wieder nicht allein, sondern habe einen Gast bei mir. Hi, grüß dich.
Ja, hallo, hier ist der Christian. Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin. Hallo.
Ja, freut mich, dass du wieder Zeit gefunden hast, bei uns mitzumachen. Heute besprechen wir eine Geschichte von einem, ja, wirklich bekannten Autoren, einen bekannten Autoren. Ja. Es ist niemand Geringeres als George R.R. Martin. Christian, hast du Zeit, wie heißt das, die Game of Thrones Bücher zu lesen?
Nein. ich auch nicht. Eindeutig zu dick und zu lang.
Ja.
Und
ja,
ich habe die Serie vorher kennengelernt und dann fehlte mir irgendwie der Drive, mir noch die Bücher durchzulesen alle.
Ja, es geht mir ähnlich. Also die sind mir auch zu dick und es ist mir zu viel und es ist mir zu verworren. Was nicht bedeutet, dass es schlecht ist. Vielleicht reichen meine Fähigkeiten einfach nicht dazu aus. Wie viel sind es jetzt? 12 Bände oder so, dem Ganzen zu folgen. Das haut bei mir einfach nicht mehr hin. Aber George R.R. Martin, begnadeter Schriftsteller, hat auch eine Menge Kurzgeschichten geschrieben, für die er sogar ja große Preise bekommen hat, wenn ich mich nicht irre, für eine sogar den Hugo Award, oder wahrscheinlich hat er mehrere Hugo Awards bekommen, ein Song für Lia. Wir beschäftigen uns heute mit einer Geschichte, die zweite Stufe der Einsamkeit, geschrieben 1971. Es war keine leichte Zeit für George R.R. Martin, der im der Sommer 1971, aber trotzdem schrieb er durchschnittlich alle 2 Wochen eine Geschichte. 2 dieser Geschichten wurden für ihn zu wichtigen Meilensteinen. Einmal die, über die wir uns heute unterhalten, die zweite Stufe der Einsamkeit, und die andere, mit dem Morgen kommt der Niedergang, der Nebel. Es schreibt selber, das waren starke Geschichten, ich war überzeugt, die beste Arbeit, zu der ich fähig war. Wenn die Redakteure sie nicht wollten, verstand ich vielleicht nicht, was eine gute Geschichte ausmacht. Oder vielleicht war meine beste Arbeit einfach nicht gut genug, schreibt er in Dream Songs. Und er schreibt auch über die Geschichte, die zweite Stufe der Einsamkeit, eine offene Wunde, eine Geschichte schmerzhaft zu schreiben, schmerzhaft zu lesen. Es war ein echter Durchbruch für mein Schreiben. Meine früheren Geschichten waren komplett aus dem Kopf gekommen, aber diese kam auch aus dem Herzen. Es war die erste Geschichte, die ich jemals geschrieben hatte, mit der ich mich wirklich verletzlich fühlte. Die erste Geschichte, die mich dazu brachte, mich zu fragen, will ich die Leute wirklich das lesen lassen? Was passiert in die zweite Stufe der Einsamkeit? 6 Millionen Meilen hinter Pluto liegt ein winziges Loch im Weltraum, eine Art Wurmloch. Es kann mit einer gewaltigen Energiemenge vergrößert und aufgerissen werden und wird zu einer Struktur, die einem Wurmloch ähnelt, einem Nullraumwirbel, heißt es hier. Um ihn herum wurde der Cerberus-Sternenring gebaut, ein silberner Ring mit über 100 Meilen Durchmesser, der die notwendige Energie liefert, um diesen Wirbel aufzuwecken. Durch den Nullraum hindurch können die sogenannten Ringschiffe entfernte Planeten und Erdkolonien erreichen. Die Erzählung wird als Tagebuch eines namenlosen Erzählers geschrieben, dem einzigen Mann, der den Cerberus-Sternenring besetzt. Seine Aufgabe ist es, das Loch im Weltraum zu überwachen und die Öffnung des Nullraumwirbels für Ringschiffe zu kontrollieren. Seine Aufzeichnungen setzen ab dem Moment ein, in dem er erfährt, dass sein Nachfolger zu ihm unterwegs ist, beziehungsweise die Erzählung gibt uns Einblick in diese Zeit, denn wir dürfen annehmen, dass der Erzähler bereits vorher Aufzeichnungen geführt hat. Nach 4 Jahren Dienst auf dem Sternenring hat der Erzähler nur noch 3 Monate Zeit, bevor die Charon ihn nach Hause bringt und seine Ablösung eintrifft. Seine Erzählung erforscht seine eigenen Gefühle in dieser letzten Monate und die Motivation, die ihn damals dazu brachte, diesen Job im Weltraum anzunehmen. Der Erzähler berichtet, dass er auf der Erde sehr, sehr einsam war und mit einer Einsamkeit als das einzige Besatzungsmitglied eines weit entfernten Sternenrings. Er wollte geliebt werden, er wollte sich gebraucht fühlen und er projiziert diese Gefühle auf eine Frau namens Karen, die er damals kannte. Karen wollte jedoch nur mit ihm befreundet sein und der Erzähler konnte mit dieser Ablehnung nicht umgehen, also nahm er den Job, isolierte sich im Weltraum. Im Laufe der Tage gerät der Erzähler immer mehr in Konflikt darüber, ob er eigentlich wirklich bereit ist, zur Erde zurückzukehren oder nicht. Er beginnt, Albträume über Karen und andere Momente der Isolation und Verletzlichkeit zu haben, und diese Träume verblassen allerdings nur dann, wenn er die Sterne, den Nullraumwirbel, ja, betrachtet und die Ringschiffe den Cerberus-Sternenring passieren. Da die Ringschiffe unregelmäßig sind, kann der Wirbel jedes Mal, wenn er bewundert wird, von dem Erzähler bewundert wird, das letzte Mal sein. Jedes Ringschiff kann sein letztes Ringschiff sein. Der Tag, an dem die Charon ankommen sollte, der kommt und dann geht er. Das Schiff kommt aus unbekannten Gründen zu spät und wie wir später erfahren, kommt es gar nicht. Der Erzähler verbringt mehr und mehr Zeit im Kontrollraum, der die Illusion erzeugt, dass man sich im Weltraum befindet. Das ist eigentlich ein kleiner weißer Raum, und wenn er sich in seinen Kontrollsessel setzt, dann verschwindet alles um ihn herum. Das ist wie so ein Holodeck und er befindet sich mit dem Sessel im Weltraum. Er erweckt den Wirbel, wie er das nennt, ohne dass Ringschiffe vorhanden sind, und er weiß sehr wohl, dass er da etwas Verbotenes tut. Dies veranlasst ihn, den Ring für seine Erleichterung in die richtige Form zu bringen. Und als er in diesen Zustand der Grübelei gerät, kommt ihm plötzlich die Wahrheit. Die Charon kam nicht zu spät. Sie kam bereits vor Monaten an. Und überwältigt von gemischten Gefühlen und nicht wissend, was sein Stellvertreter von ihm halten würde und wie er selber, der Erzähler, auf der Erde zurechtkommen kann, beschloss er, den Nullraumwirbel zu wecken, gerade als die Charon andocken wollte. Die Charon wurde zerstört, aber es bleiben tatsächlich keine Trümmer zurück, und dadurch hatte er den Vorfall eigentlich, man kann sagen, vergessen oder vielleicht sogar verdrängt. Der Erzähler lebt seit einigen Monaten quasi in der falschen Zeit. Beim letzten Eintrag des Tagebuchs geht das Datum einige Monate vor. Der Erzähler findet seinen Kalender aus irgendeinem Grund beschädigt, und dabei hat er zumindest erfahren, dass sein Nachfolger unterwegs ist. Der Schluss ist eher rätselhaft, denn es bleibt eigentlich offen, ob wirklich eine weitere Ablösung unterwegs ist oder ob es die erste Ablösung ist und er sich in irgendetwas hineinsteigert oder hineinfantasiert. Und wir wissen auch nicht, ob er für diesen Vorfall die Verantwortung übernehmen muss. Ja, soweit kurz und bündig der Inhalt von Die zweite Stufe der Einsamkeit. Was haben wir da für eine Geschichte?
Mit einem Wort, eine bittere Geschichte, würde ich sagen. Das passt auch zu dem, was Martin selbst über die Geschichte sagt. Sie war schmerzhaft zu schreiben und ist auch schmerzhaft zu lesen. Und genau das Gefühl hatte ich.
Schmerzhaft zu lesen.
Genau das Gefühl, ja, habe ich ab der Mitte gehabt. Also das geht nicht gut aus. Und man zweifelt auch an dem Erzähler. Ab der Mitte der Einträge fängt er an zu schwanken. Einmal schreibt er, ich muss Karen besuchen, wenn ich zur Erde zurückkomme. Einmal am nächsten Tag schreibt er dann wieder, nein, das kann ich auf keinen Fall machen. Ich muss alleine klarkommen, und ab da verliert man so ein bisschen das Vertrauen in seinen Geisteszustand.
Und, ja.
Und es beschleicht.
Entschuldige.
Bitte. Und es beschleicht einen so langsam das Gefühl, dass das alles böse enden wird.
Ja. Ein interessantes Spiel, ein literarisches Spiel mit psychischer Innen- und Außenwelt, wie ich finde.
Ja. Vor allem, weil es ja in Tagebuchform geschrieben ist, weil es ja eigentlich keinen Erzähler gibt. Man selbst liest einfach nur das Tagebuch. Und man kann sich dann selbst zurechtspinnen, wie das Ganze ausgegangen ist. Aber ich denke, das können wir an Schluss stellen, denke ich.
Ja. Wie du schon sagtest, das ist eine sehr bittere Geschichte. Alles ist sehr, sehr finster und sehr depressiv. Und das wird ja auch schon transportiert durch unter anderem die Namensgebung. Der Sternenring selber heißt Cerberus. Das Schiff heißt Charon, also der in der Mythologie die toten Seelen über den Styx bringt. Und die Gedankenwelt des Erzählers ist ja wirklich extrem depressiv.
Ja, also genau. Zum einen die Charon, das Schiff. Und zum anderen Cerberus, das ist der mehrköpfige Hund, der das Tor zur Unterwelt bewacht, um dafür zu sorgen, dass die Toten drin bleiben und dass die Verstorbenen in die Unterwelt wandern und die Toten nicht wieder herauskommen. Und der Erzähler selbst, man merkt eigentlich, dass er die ganze Zeit auf der Flucht ist vor, ja, sich selbst. im Grunde.
Vor sich selbst. Ja. Ne? Was ich mich gefragt habe, ist das eigentlich wirklich eine Science-Fiction-Erzählung? Also eine Erzählung, die Einsamkeit zum Inhalt hat, ist nicht Science-Fiction. Die kann überall stattfinden. Das kann Paris eines Malte Lauritz Brigge sein oder in Die Leiden des jungen Werther oder in hunderten von anderen Werken. Das ist nichts Besonderes. Ein Setting, in dem ein Sternentor vorkommt und Raumschiffe vorkommen, dann machen eine Erzählung auch nicht zu Science Fiction. Also da habe ich mich immer gefragt, was ist eigentlich das Science Fiction Element in dieser Erzählung?
Das ist eine gute Frage. Ja, also in die Einsamkeit hätte man den Charakter auch auf der Erde schicken können. Das wäre schon gegangen. Aber er schickt ihn mit Absicht 6 Millionen Meilen jenseits der Plutobahn, um ihn so richtig zu isolieren, auf eine Station, wo er das einzige Besatzungsmitglied ist. Und wo man auch 3 Monate braucht, um hinzureisen. Ich denke, das ist einfach ein Stilmittel, um den Charakter wirklich komplett zu isolieren.
Komplett, ne? Also komplett, das wäre ja nicht möglich, wenn man ihn auf der Erde irgendwo hinschicken würde. Da kann man auch zwar sehr stark isoliert werden, aber das ist immer noch die Erde. Da ist er ja komplett, wie du sagst, weit von allem weg.
Ne? Ja.
Und er hat ja auch eine enorme Verantwortung. Also er übernimmt Verantwortung wie auch ein Leuchtturmwärter, der sich dann wie bei Lovecraft auf eine Gedankenreise mit dem weißen Schiff einlässt und sich der Sehnsucht hingibt. Ich glaube aber, Sehnsucht und Melancholie, das sind die zentralen Themen hier in dieser Erzählung. Und dass er, wie du sagst, absolut isoliert ist, in die absolute Isolation gerät, das dient in jedem Fall der Steigerung. Und dafür muss es ja einen Grund geben. Und dieser Hintergrund ist, glaube ich, das Science-Fiction-Element. Also er schafft es ja, hier die Innenwelt des Erzählers darzustellen, indem er ihn nach ganz weit außen katapultiert.
Ja, das ist richtig. Ja, ich denke, das ist einfach ein Stilmittel, um seinen Charakter komplett zu isolieren und mit sich alleine zu lassen. Weil der Charakter ist ja 4 Jahre lang komplett mit sich alleine auf der Station auf sich selbst gestellt und versucht da vor allem zu fliehen, was auf der Erde nicht geklappt hat, und mit sich ins Reine zu kommen. Und gegen Ende der Geschichte ist klar, dass er es nicht geschafft hat.
Ja. Ja, also ich würde auch sagen, die Erweiterung dieses Sehnsuchtsthemas liegt in der Tatsache, dass der Erzähler wirklich, wie du sagst, ganz alleine im Weltraum ist, ganz allein ins Unendliche potenziert. Und ins Unendliche potenzierte Einsamkeit. Der Mensch, der diesen Höllensturm bewacht, also er beschreibt ihn ja regelrecht wie einen Höllensturm. Wenn er beschreibt, er schaltet die Maschinen an und dann, ja, kommt dieser Sturm, dieser Strudel. Da feiert er seine Melancholie ja regelrecht ab, indem er sich selbst in den Kontrollraum sitzt. Ja, und dieser Kontrollraum das ist wirklich wie so ein Holodeck, der verschwindet. Das ist ein ganz, ganz enger Raum. Also der ist nicht besonders groß. Und drückt er auf einen Knopf und dann plötzlich sind da Holomaschinen, die suggerieren, dass er alleine im Weltraum sitzt. Also von diesem engen Raum, in dem er wirklich sitzt, wird er virtuell in die Unendlichkeit versetzt. Und das ist ja zutiefst eine romantische Pose. Also jetzt wirklich echte deutsche Romantik als Stilepoche. Ne? Und er hat dann ein ganz hohes, bisschen lamoyantes Reflexionsniveau. Und er lässt sich ja auch auf diese Einsamkeit rein und er fordert sie heraus. Ne? Und was er selbst am Anfang sagt, ist, etwas zu wissen bedeutet, ist nicht dasselbe wie etwas zu fühlen.
Ja.
Und das finde ich immer, das wird da sehr gut dargestellt.
Ja. Ne, er macht das ja auch ständig mit Absicht, dass er sich in diesen Holoraum setzt und dann entweder nur die Sterne anschaut stundenlang und über alles Mögliche grübelt oder eben, dass er den Ring in Gang setzt, obwohl kein Schiff in der Nähe ist und dann einfach dem Ring zuschaut. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er lenkt sich von seiner eigenen Einsamkeit so ein bisschen ab und weil es auch sonst nichts zu tun gibt auf der Station, wenn gerade kein Ringschiff vorbeikommt, das bedeutet, eigentlich lenkt er sich ab und arbeitet nicht so richtig an seinen Problemen, die er lösen wollte, indem er auf die Station gekommen ist. Das Gefühl hatte ich immer die ganze Zeit.
Ja, definitiv. Das ist so. Das ist auch interessant, wenn man sich da das Schriftstellerproblem anschaut, es gibt einen Podcast, der heißt Writing Excuses, also Entschuldigungen, die vorgebracht werden, um nicht schreiben zu müssen, um sich nicht mit dem befassen zu müssen, worum es eigentlich geht. Ne? Also auch Stephen King sagt, dass wenn man schreibt, dann soll man da keine Videospiele haben, kein Fernsehen und nichts, wo man sich ablenken kann. Und genau das tut er die ganze Zeit. Er lenkt sich von dem ab, was passiert. Und interessant ist, es ist schwer zu sagen, ob er nicht vorher schon Tagebuch geführt hat. Aber er kriegt die Meldung, dass seine Ablösung kommt. Und dann plötzlich fängt er an, Tagebuch zu führen. Ja, das ist ein bisschen, das glaube ich nicht unbedingt. Aber er sagt, 3 Monate habe ich hier draußen noch. Und plötzlich fängt er an, das ganz, sein ganzes Leben Revue passieren zu lassen. Schwierig zu sagen, ob das wirklich so ist. Aber das ist jetzt reine Spekulation. Wir kennen nur die paar Monate, die er hier aufzeichnet.
Ja, aufgeschrieben ist jetzt nur das, was wahrscheinlich interessant ist, was wir jetzt lesen. Und ich denke, der Teil vorher, der war nicht relevant. Er sagt ja auch an einer Stelle, er hat seinen alten Roman wieder rausgezogen, den er gegen Anfang seines 4-jährigen Dienstes da geschrieben hat und von dem er dachte, er wäre großartig. Und er hat ihn nochmal gelesen und er ist Mist.
Ja, ist miserabel. Genau. Ja. Aber das beispielsweise ist ein Phänomen, was man ja ganz häufig bei Schriftstellern hat. Der erste Roman wird geschrieben und die halten ihn für das beste Werk überhaupt. Und wenn sie ihn dann Jahrzehnte später oder Jahre später vornehmen, dann merken sie einfach, das war nix. Also auch hier ist natürlich eine gewisse Reife mit ihm passiert oder eine Veränderung in jedem Fall. Also diese Melancholie treibt ihn ja sogar so weit, dass er die Charon zerstört. Wie muss man sich das vorstellen? Das kommt ja nicht so ganz klar raus. Macht er das kaltblütig, zielgerichtet, oder ist er so tief in sein Inneres verstrickt, dass er es überhaupt nicht merkt, dass er das Sternentor öffnet, während die Charon dabei ist anzulegen und sie wird von einem dieser Energiestrahlen getroffen und ist zerstört, ist weg.
Für mich hat sich das so dargestellt, dass es nicht kaltblütig geplant war, sondern dass er es aus Panik und dem Affekt getan hat und dann anschließend so panisch war, dass er es tatsächlich aktiv vergessen hat. Wie das vor sich gehen soll, ist mir nicht klar, dass man sowas aktiv vergisst, aber scheinbar geht's.
Ja, er verdrängt erfolgreich diese Tatsache, dass er ein Schiff zerstört hat, und möglicherweise hat er den Kalender ja auch selbst zerstört, um symbolisch die Zeit zu manipulieren, weil er nicht wahrhaben will, dass er abgelöst werden soll und zurück zur Erde, die ihm ja nicht nur fremd geworden ist, sondern auf der Erde war er ja selber immer schon ein Fremder, ein Ausgeschlossener. Er versucht ja vielleicht auch durch diese Zerstörung das Ereignis zu wiederholen, um diesen angerichteten Schaden wieder zu beheben. Also das ist ein durchaus bekannter Vorgang in der Psychologie. Er verdrängt, glaube ich, einfach.
Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, dass er das im Affekt getan hat und dann in Panik eben alles verdrängt hat. Und den Kalender auch manipuliert.
Das ist wohl, liegt nahe. Was ist die zweite Stufe der Einsamkeit? Die erste Stufe der Einsamkeit ist, das kann man eigentlich umschreiben mit Alleinsein, eine bewusste Isolation zu wählen, um sich abzusetzen. Und die zweite Stufe der Einsamkeit, das ist, wenn man in der Gesellschaft einfach nicht zu Rande kommt. Das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber ich glaube, das ist ein Vorgang, ein Phänomen, das viele von uns kennen werden. Ja, genauso wie, dass man mit Anfang 20 den großen Roman schreibt und dann später feststellt, das war totaler Mist, dass man innerhalb einer Gruppe von Menschen sich plötzlich, oder gar nicht mal plötzlich, sondern man fühlt sich isoliert, aber mit einer gewissen, mit einer gewissen Attitüde. Mhm. Man versucht, mit denen zu kommunizieren. Er beschreibt das ja. Das sind Leute in der zweiten Stufe der Einsamkeit, die in eine Bar gehen, um mit jemandem zu sprechen, aber dann gar nicht wissen, wie sie ein Gespräch anfangen wollen.
Ja. Also, ja, das sind Leute, die zu verkopft sind. Er bringt auch so ein schönes Beispiel, zum Beispiel, wenn du auf einer Party eingeladen bist und kennst praktisch nur den Gastgeber, der hat aber gerade keine Zeit und du stehst dann sinnlos in der Küche rum und hältst dich an deiner Bierflasche fest oder so ähnlich. Also ich denke, das haben wir alle schon mal erlebt. Das ist ein ziemlich merkwürdiges Gefühl und man wünscht sich in solchen Momenten tatsächlich eine Million Meilen weg meistens. Und ja, ich denke, das hat jeder mal erlebt, die zweite Stufe.
Ja, deswegen fand ich diese Geschichte, als ich sie vor 25 Jahren, glaube ich, war es, das erste Mal gelesen habe, auch so interessant. Ja. Man hat so eine gewisse Parallele da entdeckt. Ja, klar. Auch interessant ist die Tatsache, dass das Sternentor sich zu einem völlig anderen Teil der Galaxis öffnet, also nicht zu einem System, das kolonisiert wird, das aber gar nicht auf der Agenda stand. Er beschreibt dann auch, eigentlich hat man immer so die Nachbargalaxis Andromeda im Blickfeld, aber die durch dieses Loch verschlägt es die Menschen völlig woanders hin. Und das ist ja auch eine, die dort, und das ist eine Spiegelung der Realität des Erzählers, kommen ja völlig andere Situationen und Voraussetzungen vor, von denen wir gar nichts ahnen oder erfahren. Die Ringschiffe, so erweckt es den Eindruck, und das finde ich trägt zur Atmosphäre der Geschichte, zur Melancholie dieser Geschichte sehr viel bei. Die Ringschiffe scheinen völlig anonym vorbeizufliegen. Es wird nämlich nirgends erwähnt, dass der Erzähler persönlich mit der Besatzung der Ringschiffe in irgendeiner Art und Weise durch einen Funkspruch oder so in Kontakt kommt. Die Computer melden es ihm. Ein Ringschiff kommt, er macht den Wirbel auf. Das Ringschiff fliegt durch. Aber es wird nicht gesagt, ob da irgendeine Meldung gemacht wird. Das finde ich auch sehr interessant.
Ja, das ist eigentlich, das ist unglaublich, dass die weder einen Funkspruch absetzen, mal kurz miteinander reden, geschweige denn mal anhalten, an der Station andocken und mal, damit er einfach mal mit Leuten was zu tun hat.
Kontakt hat.
Ich, das ist, glaube ich, ziemlich ungesund, wie das angelegt ist, dass 4 Jahre lang nicht mal ein Funkspruch ankommt. Das wird in der Realität, glaube ich, anders ablaufen.
Ja, aber wie gesagt, das war auch schon beim allerersten Lesen, habe ich mir überlegt, er sitzt da in diesem Kontrollraum, er entfacht diesen Strudel. Das Ringschiff, das eine enorme Größe haben muss, wenn hier von einem 100-Meilen-Kreis die Rede ist, fliegt einfach wortlos und grußlos an ihm vorbei und er beobachtet es nur. Das unterstützt ja das gesamte Konzept der Melancholie in dieser Geschichte und das, finde ich, ist von Markten sehr, sehr clever beschrieben.
Ja, das ist mit Absicht so angelegt, dass er einfach niemanden zum Reden hat, überhaupt niemanden, nur sich selbst. Im Plot ist es so angelegt, dass er eben 4 Jahre lang niemanden zu Gesicht bekommt, geschweige denn mit jemandem reden kann. Er hat nur sich selbst.
Er hat nur sich selbst. Das, und wie ich sagte, das ist ungesund. Da hast du völlig recht. Das ist gefährlich. Und dann kommen auch so Filme wie Dark Star von John Carpenter. Ne? Kommen ja auch ins Gedächtnis, wo die 4 Besatzungsmitgliedern mit der Dark Star durchs All fliegen, um instabile Planeten zu vernichten. Und es kommen immer wieder Funksprüche, wo dann berechnet wird, dass sie so und so viele Jahre jetzt entfernt sind. Die drei sind ja auch einsam im Weltraum und haben auch keinerlei Aussicht darauf, irgendwann mal zurückzukommen. Und selbst wenn sie zurückkämen, wir kennen das aus der Astrophysik, ist wahrscheinlich niemand mehr da, den sie kennen.
Ja, das ist ein beliebtes Thema.
Ja, das finde ich jetzt hier, wird von Martin auch nicht angesprochen. Aufgrund der enormen Entfernung, ja, gehen wir mal von einer Nullzeit aus. Also, dass es tatsächlich so ist wie bei Star Wars oder Star Trek. Es findet alles in einem Zeitraum statt, der gleichzeitig ist. Also, so wie der Lesch das gesagt hat, Schatz, ich flieg mal eben zum Spiralnebel raus. Ja, aber sei vorsichtig und bring Milch mit. Ja, also, dass man wirklich sagt, es ist wie auf der Erde, die Zeit läuft eben so ab. Das wird von ihm gar nicht erwähnt. In Joe Haldemans Der ewige Krieg und in anderen Romanen auch wird dieses Thema der Zeit ja thematisiert. Ja, es heißt also, der Krieg geht los und aufgrund der ganzen Dilatation und der ganzen Ausdehnung der ganzen Raumzeit ist Mandela, der Soldat, später, ich glaube, 1 Million Jahre alt oder so. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber das wird ja gar nicht thematisiert. Ist die Erde, auf die er zurückbeordert wird, jetzt tatsächlich 4 Jahre älter, bloß 4 Jahre älter? Oder ist es aufgrund der enormen Entfernung, was ja wahrscheinlich ist, dass die Erde Millionen von Jahren ebenfalls älter geworden ist? Das erfahren wir nicht. Ferner erfahren wir nicht, ob die Ringschiffe, die durch das Tor fliegen, ob die auch von beiden Seiten kommen. oder ob diese Schiffe nur zur nächsten Kolonie geschickt werden, ob es eine Rückkehr der Ringschiffe gibt. Ich wage zu behaupten, dass diese Ringschiffe nur in eine Richtung fliegen, nicht mehr zurückkommen, und das Ganze macht die Sache ja schon wieder traurig. Das heißt also, es ist eine Reise ohne Wiederkehr. Hm. Na, was ja auch Cerberus erklären würde.
Ja, stimmt, dann passt der Name.
Ja, dann passt
es kommt niemand genau. wieder raus. Ja, stimmt. Ja,
keiner kommt
also hier raus. Es ist so, dass, glaube ich, erwähnt wird, dass immer die Schiffe eben nur kommen. Es kommt kein Schiff aus dem Ring raus, sondern es kommen immer nur Schiffe an, von der Erde eben, und springen durch den Ring zu einer Kolonie. Das ist die einzige Richtung, die ja. erwähnt wird. Und zu der Sache, die du mit der Zeit erwähnt hast, er plant ja zumindest, Karen zu besuchen, einmal.
Ja.
Das heißt, wir können irgendwie damit rechnen, dass auf der Erde tatsächlich nur 4 Jahre vergangen sind oder eben ein bisschen mehr, aber nicht tausende.
Ja, sofern diese Karen nicht einfach nur eine Projektionsfläche ist, sofern diese Karen auch wirklich existiert. Ja, okay, gut. Denn wir haben hier auch ein Spiel mit Illusion und Wirklichkeit, was sehr interessant ist. Also was von dem, das uns von dem Erzähler dargestellt wird, ist denn letzten Endes wahr? Alles unterliegt seiner persönlichen Interpretation und wird uns nicht durch eine auktoriale Erzählsituation geliefert, sondern ist durch Tagebuchform strikt subjektiv gefiltert. Ja? Dazu passt ja auch, dass er sich vollkommen bewusst ist, dass die Holographen im Kontrollraum den Weltraum nur darstellen, also eigentlich vorgaukeln. Und so ist dieser Kontrollraum auch ein ganz enger Raum, der erst durch die Aktivierung der Maschinen die Umgebung aufhebt und eine Illusion erzeugt, in die der Erzähler sich eigentlich hineinflüchtet. Und darüber hinaus bekommt er ja fast schon einen Anflug von Gotteskomplex, wenn er, obwohl es verboten ist, das Sternentor aktiviert. Und er hält für diese Augenblicke die Macht in der Hand, einen den Durchgang zu einem ganz anderen Teil der Galaxis zu öffnen. Ja, das ist ja auch hochinteressant, was da passiert, wenn er das macht. Und er hat dann auch keine Albträume mehr. Öffnet er das Tor nicht oder setzt er sich nicht in diesen Raum hinein, dann träumt er von der Erde. Wenn er sich in diesen Holoraum hineinsetzt und wenn er sogar das Sternentor aktiviert, dann bleiben die Albträume aus. Auch interessant.
Ja, er flüchtet sich in seine eigene Realität. Also er schaut stundenlang dem Strudel zu oder den Sternen. Und mit der echten Realität kommt er nicht so gut zurecht, nämlich mit der Tatsache, dass er bald zurück zur Erde muss. Und das bedeutet eigentlich, dass er an seinen ganzen Problemen, die er hatte, nicht wirklich gearbeitet hat.
Ja, mit der Tatsache kommt er auch nicht zurecht, weil er auch hier die notwendigen Arbeiten für seinen Nachfolger, die macht er einfach nicht. Das sagt er ja auch. Er sagt, eigentlich müsste ich das und das machen, dann müsste ich das und das hier checken und dann müsste ich hier aufräumen. Er tut es nicht.
Und
er will es nicht wahrhaben.
Ich habe noch gar nicht gepackt. Und dann fängt er an zu packen.
Geputzt habe ich auch nicht.
Ja, tagelang.
Richtig. Ja. Das ist auch so
eine Sache. Er schiebt alles, was zu tun wäre, schiebt er vor sich her und guckt einfach nur
versucht
in den
Strudel
rein, stundenlang.
Richtig, ja. Das ist auch so dieses Verdrängungsprinzip, was er hat.
Ja.
Es ist auch interessant, wenn man sich anschaut, die Daten, die er aufschreibt. Also er fängt im Juni, am 18. Juni mit den Aufzeichnungen an. Im Juni sind es 5 Einträge. Im Juli sind es schon 7 Einträge. Im August sind es 9 Einträge. Und dann im September, bis zum 18. September, also bis die 3 Monate um sind, sind es fast 10, fast 17 Einträge. Und dann merkt er, das Schiff kommt nicht, es ist weit über die Zeit. Und dann sind es im Oktober bloß 4 Einträge. Und am 8.10. wird ihm, am 7.10. schreibt er noch Oktober und dann am 8.10., der eigentlich kommen müsste, schreibt er plötzlich 8. Januar oder so.
Oder so.
Und dann wird ihm klar, oder so, ne? Also kann gut sein. Und dann wird ihm klar, dass er 3 Monate in die Zukunft springen muss. Ja, wahrscheinlich ich finde das sehr, ja, undurchsichtig, aber dadurch auch hochinteressant. Vermutlich hat er 3 Monate lang in der Vergangenheit gelebt. Diese 3 Monate sind wie eine Art Schleife. Und auch interessant ist, woher weiß er, dass eine Ablösung kommt? Ist das ein fester, wahrscheinlich ist es ein fester Termin, denn er spricht ja auch ganz konkret von 4 Jahren, dass er dann am vermutlich 18. September abgeholt werden soll und es passiert nichts. Interessant ist auch, er hat seinen Wandkalender zerstört. Ja, aber er ist umgeben von Computern. Was sagen die eigentlich? Das ist fast wie so ein Plothole.
Ja, eigentlich ja. Es gab noch mehr Sachen, die ich mich gefragt habe. Zum Beispiel habe ich mich gefragt, wo nimmt denn dieser Sternenring überhaupt seine Energiequelle her? Weil mit Sonnenkollektoren ist da draußen wahrscheinlich nicht mehr viel zu machen. Aber gut, das ist eher ein technisches Detail.
Ja, das aus einer Batterie. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob... erstmal soweit zu der Geschichte. Die zweite Stufe der Einsamkeit. Ich fand sie interessant. Es gibt mindestens noch eine Geschichte, die im gleichen Universum spielt. Und zwar Nachtschicht heißt sie. Von George R. R. Martin. Darin wird eine Marsstadt erwähnt namens Burrows. Und diese Stadt kommt auch in die zweite Stufe der Einsamkeit vor. Also man könnte schauen, ob einige der Science-Fiction-Erzählungen von George R. R. Martin sich in dem gleichen Universum befinden. Wie zum Beispiel, also diese beiden tun es auf jeden Fall. Bei der Erzählung mit dem Morgen kommt der Niedergang der Nebel. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber das ist auch eine hochinteressante Erzählung. Vielleicht können wir die ja mal bei Zeiten besprechen. Ich würde vorschlagen, machen wir Schluss für heute, oder? Was sagst du?
Gerne.
Genau, wunderbar. Und insofern, Christian, vielen Dank, dass du dabei warst.
Gerne.
Ich hoffe, dir hat es genauso Spaß gemacht wie mir.
Ja.
Und würde mich freuen, wenn ich dich wieder begrüßen darf bei Sigma 2 Foxtrot.
Natürlich, gerne.
Sehr schön, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Mirko.
Und ich bin Christian.
Bis demnächst bei Sigma 2 Foxtrot. Tschüss.
Tschüss.